Das war Weltrekord, unter 5 Sekunden. Ich habe das gesehen und habe mir gedacht, also wenn ich so einen Würfel in der Hand habe, ich kann da stundenlang damit drehen und es wird nichts. Ja? Boah, es gibt Leute, die haben Fähigkeiten, da bleibt dir echt die Spucke weg. Ja, was der auf die Reihe gekriegt, der war ja von sich selber auch überrascht so ein bisschen, wo sich gedacht hat, habe ich das wirklich geschafft, unter 5 Sekunden diesen Würfel alle Seiten richtig zu haben? Wahnsinn. Und die Frage, die sich mir gestellt hat, war, wann hat dich das letzte Mal jemand verblüfft? Das ist unser Thema für heute Morgen. Verblüffung. Wir haben eine neue Predigtreihe, die heißt 7V. 7-mal geht es um Worte, die mit V anfangen. Und das erste ist Verblüffung. Wann hat dich das erste Mal jemand verblüfft? Im Internet steht, Verblüffung ist ein Zustand großer Überraschung. Du kriegst den Mund nicht mehr zu, du kommst aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und es gibt Leute, die haben ein unheimliches Verblüffungspotenzial, weil sie einen ständig verblüffen können. Manche mit ihrem Wortwitz, manche mit ihrer Kreativität, manche mit ihrer Kompetenz, manche mit ihrer Spontaneität, keine Ahnung was. Also ähnlich wie der Typ im Würfel. Unter 5 Sekunden ist der Wahnsinn. Und wir als Christen, ich glaube, wir dürfen nicht überrascht sein, wenn Jesus uns verblüfft. Weil, ganz ehrlich, wenn wir die Bibel aufschlagen und die Evangelien lesen und das mal so liest, als hätte man diese Geschichten noch nie gelesen oder gehört. Du kommst von einem Augenblick der Überraschung und Verblüffung in den nächsten. Du kommst aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Also, wenn du dich mal in seine Jünger hineinversetzt, dann macht er plötzlich aus Wasser Wein. Dann macht er einen Blinden sehend, ein Aussätziger wird rein, ein Lahmer läuft wieder durch die Gegend. Er erzählt erstaunliche Geschichten, hat schlagfertige Antworten und er legt sich mit Leuten an, mit denen man sich lieber nicht anlegen sollte. Und es geht von einer Überraschung zur nächsten. Und wer damals mit Jesus unterwegs war, der wusste nie genau, was als nächstes kommt. Das wusste man einfach nicht. Geht mal wieder nicht. Jetzt. Man wusste nie genau, was als nächstes kommt. Und wahrscheinlich ging es einem dann so wie dieser Frau. Ich stelle mir vor, die hat jetzt gerade bei eBay irgendwas entdeckt, was sie immer schon haben wollte und ist so überrascht, dass sie gleich ein Gebot eingibt und hat es dann auch gleich gekriegt oder wie auch immer. Und Verblüffung heißt ja, wenn man so ist, dann bist du mittendrin dabei, dann bist du gefühlsmäßig drin. Wenn wir heute die Geschichten aus dem Neuen Testament lesen, dann machen wir das aus sicherer Distanz. Wir lesen das, stellen uns das vielleicht vor und sagen, jo, so war das. Die Jünger damals, die waren mittendrin dabei. Und sie haben diese Wunder hautnah erlebt. Aber ganz ehrlich, das waren oft Situationen, in denen sie die Wunder erlebt haben, die man nicht wirklich braucht. Also, Jesus war nämlich kein Würfelkünstler und auch kein Zauberer, der Applaus und Bewunderung will. Jesus hat es auch nicht gemacht, um zu beweisen, wie toll er ist und was er so alles drauf hat. Und er wollte auch nicht die Menschen unterhalten oder ihnen einen Nervenkitzel geben. Die Wunder, die er getan hat, die haben immer so zwei Aspekte. Das eine ist, sie zeigen, wer Jesus ist. Das war die große Frage damals. Wer ist dieser Jesus? Ist er nur einer von vielen? Ein Prophet, ein Heiler, ein was weiß ich was? Aber die Wunder hatten immer diesen Aspekt, dass sie auf Gott hingewiesen haben. Und dass Jesus Dinge gemacht hat, die nur Gott tun kann. Und dass Jesus damit gezeigt hat, ich habe Macht, mir gebühren Anbetung und Ehre. Nicht nur kurzer Applaus, sondern echte Anbetung. Das war der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt war, dass diese Wunder fast immer dann passiert war, wenn es irgendwo ein Problem gab. wenn Menschen in Not waren, wenn Menschen nicht mehr weiter wussten. Und dann hat Jesus eingegriffen. Da war dieser Mensch, dem der Wein auszugehen drohte, auf der Hochzeit. Das war sowas von blamabel. Der wäre blamiert gewesen bis das Ende seiner Leben. Da hätten die Leute noch an seinem Grab gestanden und gesagt, ach, wisst ihr noch, das war der, ne, der nicht genug Wein gekauft hat für die Hochzeit, dieser Knicker oder der konnte nicht rechnen oder keine Ahnung was. Oder da haben Menschen gelitten unter ihrer Krankheit. Und dann hat Jesus eingegriffen. Man könnte auch sinngemäß sagen, ohne Not kein Wunder. Der amerikanische Pastor Irvin McManus hat einmal gesagt, ich kenne viele Christen, die gerne Wunder erleben wollen, die den Nervenkitzel wollen, das Besondere, den Kick. Aber die Situation, in der man so ein Wunder braucht, die wollen sie nicht. Und das kann ich auch verstehen. Und trotzdem, wenn wir ins Neue Testament gucken, entdecken wir häufig ohne Not kein Wunder. Und wer geht schon gerne in eine Not oder in eine Seenot, so wie die Jünger damals? Die hielten das für eine total schlechte Idee, dass sie in dem Augenblick in diesem Boot saßen und dieser Wirbelwind kam, wie es Luther übersetzt hat, oder dieser plötzliche Sturm. Und das konnte im See Genezareth sehr schnell passieren. Da war im Augenblick noch super Wetter und dann kam so ein Fallwind über die Golanhöhen und plötzlich wurde man überrascht und war in Lebensgefahr. Also eben warst du noch auf so einer Kaffeefahrt und hast dich deines Lebens gefreut und plötzlich hast du um dein Leben gekämpft. Und so eine Situation braucht kein Mensch. Und doch ist es wahr, dass wer lebt, an solchen Stürmen in seinem Leben nicht vorbeikommt. Und auch wenn ich glaube, heißt es nicht, dass alles glatt geht, dass immer die Sonne scheint. Wer sowas erzählt, lügt. Glaube bewahrt uns nicht vor Stürmen. Manchmal führt Glaube uns auch mitten in Stürme hinein, die wir ohne den Glauben nicht hätten. Stürme gehören einfach zum Leben und sie gehören auch zum Glauben. Für jeden persönlich, aber auch für eine Gemeinde, so wie es Andrew vorhin erzählt hat. Und manchmal, da tauchen diese Stürme aus dem Nichts auf. Also wenn ich daran zurückdenke, wir hatten gerade so diese Fusion einigermaßen unter die Füße gekriegt. Es lief irgendwie, wir hatten hier drin den Raum renoviert, ne, mit der neuen Bühne und dem roten Boden und haben da schon lang diskutiert, darf der Boden rot sein, dürfen die Wände gelb sein, was wir alles überlegt und beschlossen haben und gemacht haben. Und wir hatten so den Eindruck so, ich weiß noch, wie wir sogar gesagt haben, jetzt wäre es gut, wir würden mal ein Jahr der Ruhe ausrufen, so für uns. Ne? Also wo wir einfach so Gemeinde machen und nichts irgendwie passiert. Und dann kam dieser Brief. Und die hatten schon einen Käufer, der dieses Haus kaufen wollte. Sie haben, wollten uns bloß noch so fragen, weil wir halt ne, da drin sind. Und ich sehe uns noch da sitzen, wie wir da überlegt haben und dann gesagt haben, so etwas vorlaut, was soll die Hütte denn kosten? Aber es war ein echter Sturm, der über uns da hereingebrochen ist. Und dann saßen wir da vorher zusammen, als wir den Brief da vor uns liegen hatten in der Gemeindeleitung und haben diese Geschichte gelesen von der Sturmstillung, weil die irgendwie gerade an diesem Tag in der Bibellese dran war. Und als wir das so gelesen haben, haben wir uns gesagt, na gut, wir haben uns die Situation nicht gewünscht. Die war anstrengend. Die hat viel Schlaf gekostet. Ich glaube, etliche in der Gemeindeleitung lagen oft nachts wach und haben überlegt, dieser Phase, was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn wir uns irgendwo verrechnet haben? Was ist, wenn wir irgendwas übersehen haben? Es hat Nerven gekostet. Aber diese Geschichte, die hat uns durchgetragen. Wir haben das gelesen, wie die Jünger damals in diesem Sturm waren, wie es hin und her ging und wie sie gebetet haben, Meister, Meister, jetzt wach endlich auf, wir ertrinken, hilf uns. Und so ähnlich haben wir uns auch gefühlt, nicht nur einmal, sondern manches Mal. Und dann haben wir weitergelesen. Denn dann stand da, Jesus stand auf, wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Wow, da kann der mit seinem Würfel einpacken. Und David Copperfield und die Ehrlich Brothers dazu. Die Naturgesetze außer Kraft zu setzen, das ist kein Trick. Das ist echte Autorität. Das ist ein echtes Wunder, was damals am See Genezareth passiert wäre. Und ich habe mich wieder gefragt, wäre ich gern dabei gewesen? Also in dem Augenblick, wo Jesus sich hinstellt und sagt, hier, ne? Ich habe da so ein, in meiner Jungschar, wo ich früher als Kind war, da hing so ein Schwarz-Weiß-Bild, da stand Jesus da so gebieterisch und der Sturm hörte auf, da wäre ich gern dabei gewesen. Ne? So am besten da bei Jesus gehockt und dann hört es auf und dann war es still und dann hätte ich ganz laut Halleluja gerufen. Aber den Sturm vorher, den hätte ich mir am liebsten erspart. Aber ohne Not, kein Wunder. Ohne Sturm, keine Sturmstillung. Ist eigentlich ganz einfach. Wenn es still ist, muss ich nichts stillen. Und dann geht diese Geschichte weiter. Wo bleibt euer Glaube? Fragte Jesus seine Jünger. Und als wir das gelesen hatten damals, dann war das für uns wie so ein Fingerzeig. Freunde, ihr seid jetzt im Sturm, aber jetzt ist Glaube dran. Jetzt ist Vertrauen dran. Und da kann man gut drüber reden. Das hört sich auch leicht an. Aber in der Situation selber mussten wir uns immer wieder dazu durchringen. Und sagen, ja Jesus, wir wollen dir vertrauen. Und es ging nicht nur uns so, ich glaube, das ging etlichen von euch, die dabei waren, damals auch so. Und dann ist ja auch noch die Frage gewesen, was heißt es denn, Gott zu vertrauen? Heißt es, das Haus zu kaufen und darauf zu vertrauen, dass er uns versorgt und dass alles gut geht? Das ist Vertrauen, weil wir hatten ja kein Geld oder nicht viel. Oder heißt es zu sagen, wir vertrauen darauf, dass der Mensch, der dieses Haus kauft, uns drin lässt und es nicht Luxus saniert und die Miete nicht viel erhöht? Oder heißt es zu sagen, naja gut, wir geben die Räume hier auf und Gott hat was Neues für uns? All das wäre ja Vertrauen. Und wie wiege ich denn ab, welches Vertrauen jetzt mehr Vertrauen ist und welches Vertrauen besser ist? Das Einzige, was wir von Gott gehört haben in diesem Augenblick war, vertraut mir. Und die Frage dann war, was ist dran? Und da haben wir viel gebetet. Und irgendwann wurden wir uns als Gemeinde einig. Es gab auch Leute, die sagten, wir können es nicht sehen, das finde ich auch okay. Aber in der Mehrheit, fast einstimmig, haben wir das damals beschlossen, dass wir diese Immobilie kaufen wollen. Und diesen Schritt sind wir dann im Glauben gegangen. Aber ganz ehrlich, es hätte grandios schiefgehen können. Es hätte nur irgendwas sein müssen, was man nicht sehen kann in diesem Haus, was uns ein paar hunderttausend Euro kostet, weil es halt kaputt geht. Und das, obwohl wir wirklich sorgfältig geplant haben und gerechnet haben und uns abgesichert haben. Es hätte schiefgehen können. Es gab bei allen Planen und Nachdenken immer noch ein Restrisiko. Und dann haben wir gesagt, Gott, wir wollen jetzt dir vertrauen. Und selbst wenn es schief geht, dann vertrauen wir dir immer noch. Und jetzt, 5 Jahre später, sagen wir, wow, Gott hat Wunder getan. Wir haben Wunder erlebt. Und wir können nur sagen, wow, Gott, das hast du gemacht. Genauso wie die Jünger auf dem See Genezareth damals sagten, sie sagten voll Furcht und Staunen zueinander, wer ist nur dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser und sie gehorchen ihm. Oder das ist Anbetung. Wer ist dieser Jesus? Wie groß ist er? Und sie stehen da voller Staunen und Ehrfurcht und sie erkennen ihn an als den lebendigen Gott. Sie klopfen nicht den Kapitän auf die Schulter, der das Schiff gelenkt hat und gesagt, boah, hast du gut gemacht. Was für ein Glück, dass du da zufällig die richtige Route gefunden hast. Und sie haben sich auch nicht selber gelobt und gesagt, oh gut, dass wir durchgehalten haben. Nein, sie sind völlig verblüfft. Obwohl sie natürlich was gemacht haben in dieser Zeit. Aber sie sind völlig verblüfft und sie geben Jesus die Ehre. Und ich glaube, dass das die einzig angemessene Reaktion auf ein Wunder ist. Und deswegen ist es auch die einzig angemessene Reaktion, dass wir heute Gott danken für dieses Haus, für die Immobilie und dass wir das von Herzen tun. Und wir haben immer wieder, auch nachdem wir das Haus gekauft haben, Stürme erlebt. Ich erinnere mich noch dran, Andrew hat es so kurz erwähnt, aber als dann das Gerüst stand und eigentlich sollte die Fassade ja nur gestrichen werden. Und dann haben die ein bisschen an den Putz geklopft und dann macht es blub. Und dann sagte die Firma, ja, wir könnten das jetzt streichen, aber in 2 Jahren fällt euch das alles runter. Wir müssen das komplett neu verputzen. Und dann sahen wir unsere Excel-Tabellen und Kalkulationen und Grafiken, die wir da gemalt haben und haben uns gedacht, na großartig, großartig. Bezahlt haben wir nur das Streichen. Hat er gesagt, das kriegen wir schon hin, der Chef. Das machen wir so. Es ist für mich ein Wunder, das waren ja keine frommen Leute. Die haben nicht mal eine Spendenquittung gewollt. Die haben nur gesagt, ja, ja, ist okay. Ich ahne schon, ihr habt kein Geld, weißt es. Kriegen wir hin. Machen wir so. Ist jetzt auch nicht so der Aufwand für uns. Und sowas haben wir eigentlich immer und immer wieder erlebt. Auch als es um den Kauf ging und wir da saßen, wir sind jetzt keine Leute, die sagen, wir kaufen mal so ein Haus mit 13 Wohnungen und so, wir wissen, wie das geht, ne? Machen wir so aus dem Ärmel und so. Ne? Dann haben wir uns an den Lutz erinnert, der ist ja Anwalt im Immobilienbereich. Dann haben wir gedacht, oh, was so ein Projekt und so, das noch nebenbei, der ist ja auch gar nicht mehr, ist ja weggezogen nach Bad Soden und so. Dann haben wir den angerufen und hat gesagt, ach, ich rede mal mit meinem Chef. Dann haben wir ein Pro-Bono-Mandat gekriegt, also ein... Die hat diese Kanzlei für uns gearbeitet, ohne dass wir einen Pfennig zahlen mussten. Der Chef hat gesagt, wir setzen mal 100.000 an. 100.000? Was wir da an Spenden zusammenkriegen? War für uns ein Wunder. Aber die Stürme gingen weiter. Ihr werdet hier viele Namen entdecken, die heute nicht mehr da sind. Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen plötzlich die Gemeinde verlassen haben. Und wir hatten so fest damit gerechnet, dass sie mit uns zusammen dieses Projekt durchziehen. Und da haben wir auch manchmal kalte Füße gekriegt. Und die Juliane hat immer gesagt, wir vertrauen, dass der Herr es weiter gut mit uns meint und er wird uns durchbringen. Und wir konnten es schon manchmal nicht mehr hören, ihre glaubensstärkenden Appelle, die dann sagen, denkt an die Sturmstellung, denkt an das, was wir schon erlebt haben, es geht auch weiter. Oh, und wir wollten doch einfach nur mal ein bisschen Angst haben dürfen, aber sie hat es uns nicht durchgehen lassen und sie hatte recht. Es sind andere Menschen gekommen. Es haben Leute mit angepackt, mit denen wir nie gerechnet haben. Es wurde. Gott hat uns überrascht und wir haben gestaunt und wir staunen noch immer. Jetzt wäre es schön, wenn man sagen könnte, 5 Jahre sind rum, Happy End, die Geschichte Immobilie ist abgeschlossen. Aber so einfach ist es nicht. Und nicht nur im Blick auf die Immobilie, wir wissen, es werden weitere Stürme kommen. So ist das Leben. Es werden Stürme kommen, die einzelne von uns überraschen werden, die uns als Gemeinde herausfordern und wo wir immer wieder neu gefragt sind, vertrauen wir diesem Jesus? Vertrauen wir ihm? Das ist nicht immer schön, aber es hält unser Vertrauen lebendig. Unseren Glauben an diesen Jesus Christus lebendig, dass er größer ist als jeder Sturm. Und dann, auch wenn uns die Situation nicht gefallen und wir auch eine Zadomaso drauf sind, dass wir die unbedingt wollen, aber wenn wir dann drin stecken, dann wollen wir ihm das Vertrauen aussprechen. Und ich glaube, wir werden immer wieder verblüfft sein, über ihn staunen und ihn anbeten. Auch wenn es vielleicht manchmal anders läuft, als wir denken. Denn, wie es in diesem einen Lied heißt, ja, was für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen. Diesen Jesus glauben wir, der größer ist als die Naturgewalten. Der das kann, mit einem einzigen Wort, mit einer Handbewegung, einen Sturm zum Schweigen bringen. Aber wisst ihr, gleichzeitig gilt, und das ist sehr, sehr wichtig, dass eine Sturmstillung, eine Heilung oder ein Hauskauf oder Versorgung mit Geld, das sind alles nur ganz, ganz kleine Wunder. Ja, wir dürfen staunen und ihn darüber anbeten. Aber es sind die kleinen Wunder. Die großen Wunder, die übersehen wir, glaube ich, schnell, weil wir uns an sie gewöhnt haben. Aber die großen Wunder, die sind der eigentliche Hammer. Die großen Wunder, die wir glauben, die wir für wahr halten, aber über die wir vielleicht nicht mehr so staunen können. Denn es ist nicht verblüffend, dass der große Gott aus Liebe zu uns ein kleines Kind wird. Ist es nicht verblüffend, dass sich dieser Jesus von Nazareth aus Liebe zu dir und mir an ein Kreuz schlagen lässt? Und ist es nicht verblüffend, dass dieser Jesus Christus von den Toten aufersteht und den Tod ein für allemal besiegt? Das sind die großen Wunder, die Auswirkungen auf unser Leben haben. Und da sollte uns auch der Mund offen stehen bleiben und wir sagen, was für ein Gott. Staunen über die kleinen und großen Wunder, die Gott tut. Und die einzig angemessene Reaktion darauf sind Lob, Dank und Anbetung. Und das wollen wir jetzt tun.